Hä? What the film are we watching?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Folge 94. Matze ist natürlich auch dabei. Hallo.
Hallihallo.
Wir begeben uns heute in die fantastische Welt, in die zauberhafte Welt von Oz.
Ja, denn, ich hätte gehofft, dass du das Intro singst heute eigentlich.
Das möchte ich niemandem in diesem Podcast tatsächlich antun. Aber wir haben uns Wicked angeschaut, den ersten von zwei Teilen. Zweite kommt tatsächlich nächstes Jahr auch direkt ins Kino Ende des Jahres und ist, soweit ich weiß, auch schon abgedreht. Wie immer, wenn wir über Filme sprechen, die auf Büchern, Musicals oder anderem Inhalten basieren. Es gibt ja auch schon Filme, die in der Welt von Oz spielen. Wie vertraut bist du denn mit dieser Welt, mit der Literatur oder dem Musical?
So gut wie gar nicht. Ich wusste nicht mal, dass Wicked in der Welt von Oz spielt. Das wurde mir dann im Intro sehr schnell klar. Das war dann schon die erste Überraschung. Ja, Zauberer von Oz. Ich weiß gar nicht, ob ich den Klassiker jemals ganz gesehen habe, weil sehr viele Ausschnitte und Referenzen und diverse auch Behind-the-Scenes-Stories. Ich weiß gar nicht, wie denn die junge Darstellerin damals im Klassiker hieß.
Das ist Judy Garland gewesen, der Zauberer von Oz von 1939.
Ja, genau, also ihre Story von damals habe ich mal in der Doku mitverfolgt, weil das alles gar nicht so geil war. Damals als junge Darstellerin in Hollywood. Das ist das Einzige, was ich von der Welt weiß.
Über den Film gibt es aber tatsächlich auch. Also da sind ja auch viele der Darstellenden aufgrund des Films, meint man zumindest, verstorben, weil die Farbe, die die Wicked Witch of the East oder West, ich weiß gerade gar nicht, da ins Gesicht gemalt bekommen hat, war 1939 einfach noch nicht die beste. Mhm. Genau. Aber
wie haben sie es denn dieses Mal gemacht?
Das war wieder echte Farbe. Mhm. Aber halt welche, die hautverträglich ist und nicht irgendwelche Krankheiten auslöst.
Naja.
Aber tatsächlich ist Cynthia, die Elphaba spielt, auch diesmal wieder komplett grün angemalt worden. Mhm. Ich habe tatsächlich sowohl den Zauberer von Oz von 1939, als auch die fantastische Welt von Oz von 2013 gesehen, von Sam Raimi. Hm. Ein Film, der auch in der Oz-Welt spielt und die Geschichte erzählt, wie der Zauberer in Oz ankommt. Und das Musical an sich kenne ich auch und habe ich gesehen. Mhm. Der Film jetzt erzählt exakt eigentlich, wie das Musical auch aufgebaut ist, den ersten Akt. Das heißt, sie haben sich da an die Musical-Vorlage gehalten und den Film genau da, wenn das Musical in die Pause geht, einen Cut gesetzt. Und wir lernen die Vorgeschichte, wie sowohl Elphaba, die von Cynthia Erivo, und Glinda oder später Glinda von Ariana Grande gespielt, zu den Hexen werden, die sie dann später in dieser Welt sind. Die beiden gehen auf die gleiche Schule namens Shiz.
Was auch, also ist unfreiwillig komischer Name. Was ist denn Shiz für ein
Schule? Super, aber die heißen ja, also diese Welt hat schon sehr weirde Namen, aber du hast das ja wahrscheinlich auch gemerkt, dass sie manche Wörter in dieser Welt auch unfreiwillig komisch, aber absichtlich so aussprechen. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber hier und da gibt es so ein paar Wörter, wo man trotzdem drüber stolpert. Mhm. Ariana bzw. Glinda geht wirklich auf diese Schule. Cynthia, also Elphaba, wird eigentlich nur von ihrem Vater gedrängt, auf ihre Schwester aufzupassen und ist eigentlich gar nicht vorgesehen, auf dieser Schule zu sein. dort lernen die beiden sich dann kennen und sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde, würde ich sagen. Im Gegenteil, aufgrund von Elphabas grüner Hautfarbe, die sie schon ihre ganze Kindheit geplagt hat, weil sie dadurch einfach sehr, sehr anders ist, ja, macht sie zur Außenseiterin. Und sie wird dann aber von Madame Ackerber, die von Michelle Yeoh gespielt wird, als Schülerin aufgenommen. Ihr einziger Traum eigentlich, der da steht, ist einfach nicht grün zu sein tatsächlich und vom Zauberer von Oz eingeladen zu werden, dass er ihr einen Wunsch erfüllen kann. Irgendwann bekommt sie dann die Aufmerksamkeit des Zauberers, wird eingeladen in die Emerald City, in der alles grün ist, und reist dort dann mit Gelinda zusammen hin, wo es dann zum eigentlichen Twist und Showdown kommt. Parallel reingewebt sind dann noch Nebenhandlungsstories von Fiero. Da entsteht dann ein bisschen eine Love Triangle zwischen Elphaba und Gelinda und ihm. Oz ist eine ja sehr zauberhafte Welt, nicht nur mit Magie, sondern auch mit sprechenden Tieren. Und einer der Professoren, eine Ziege, Dr. Dillamant, der von Peter Dinklage gesprochen wird, unterrichtet die Klasse darüber, dass die Tierrechte immer weiter eingeschränkt werden, und Elphaba möchte dem auf den Grund gehen und wissen, wieso in ganz Oz den Tieren schreckliche Dinge passieren. Es passiert an sich recht viel. Ich weiß nicht, wie es für dich so war, als das erste Mal diesen Stoff zu sehen oder diese Story zu sehen. Ich habe ja doch Vorwissen gehabt. Frei raus, wie war dein Kinoerlebnis? Ich weiß, dass du nicht der größte Musical-Fan bist, aber wir haben noch nicht gesprochen. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Film sagst.
Ich fand den Film relativ, also weder schlecht noch super spannend für mich. Das mag zum einen am Genre des Musicals selbst liegen. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, zu verstehen vielleicht, was für mich das Problem an Musicals ist. Nämlich, dass ganz oft, und zwar in dem Film halt auch, über eine Emotion gesungen wird, 3, 4, 5 Minuten lang. Hallo, ich bin eine Außenseiterin, oder hallo, ich bin jetzt traurig, und deswegen, also, und das steht immer so im Kontrast zu Show, Don't Tell, finde ich. Also nach dem Song weißt du, okay, ich habe verstanden, wie du dich fühlst, so, weißt du? Und dann kommt es sehr stark darauf an, wie der Song halt funktioniert für einen oder nicht, glaube ich.
Ja.
Aber das jetzt nur mal am Rande. Ein Film, der für mich vor allen Dingen über die Performances funktioniert hat. Allen voran war ich sehr überrascht, wie gut Ariana Grande in ihrer Rolle funktioniert hat. Und generell fand ich ihre Rolle stark, weil sie ein bisschen Hollywood-untypisch das Klischee der perfekten Hollywood-Schönheit nicht wirklich dekonstruiert, aber dagegen arbeitet, weil sie ja nicht unsere Heldin ist. Und am Ende ja sogar auf der falschen Seite steht, wenn man will. Und sie diejenige ist, bei der man halt, also man lacht über sie, man verdreht die Augen über sie und ihre erzwungene Nächstenliebe, die eigentlich nur ihrer Selbstliebe gilt. So, das sind alles Sachen, die wirklich gut funktioniert haben. Die Performances insgesamt, auch Michelle Yeoh hat mich, fand ich richtig cool so in ihrer Rolle. Und dann ein Film, der in seiner Botschaft, finde ich, auch gut funktioniert. Also vor allen Dingen, weil du ja Rassismus-Thema ja auch aus einer Gesellschaft in dem Falle kommt, die ja schon divers ist, was ja nochmal interessant ist und was man auch ein bisschen, wenn man will, auf das heutige Amerika lesen kann, das ja zwar auch divers ist, wenn man sich jetzt anguckt, wer wen gewählt hat, zum Beispiel in den letzten Wahlen, da kann man da schon auch eine bestimmt nicht gewollte, aber man kann die Verbindung dahin auch lesen. Deswegen die Thematik fand ich dann auch irgendwie gut gewählt. Ich fand es dramaturgisch aber nicht sonderlich interessant. Ich fand den Film viel zu lang. Vor allem dafür, dass er Part One ist. Und am Ende hast du das Gefühl, ein Intro geguckt zu haben zu einem Film eigentlich. Diese Charakterbögen, du stehst von Anfang an stehst du ja schon auf der richtigen Seite. Also du als Zuschauer musst eigentlich nie eine Entscheidung treffen, auf welcher Seite stehst du eigentlich, sondern es ist von Anfang an relativ klar, wo die Story hingeht. Wir haben ein Intro, wo gesagt wird, die böse Hexe ist tot, und dann wird die Story erzählt, wie Gelinda eigentlich mal befreundet war mit der Hexe, also wissen wir, dass sie eigentlich böse war, und dann wurde sie gezwungen, dass sie eigentlich mal gut war, und dann wurde sie gezwungen, böse zu sein. Das heißt, es gibt null Überraschungen in den Charakter-Twists oder Beats irgendwie. Das ist halt alles sehr, sehr vorhersehbar und irgendwie deswegen auch schon mal gesehen, finde ich. Das heißt, dramaturgisch fand ich den Film so nicht sehr neu.
Ja.
Ansonsten Figuren, wie gesagt, Kostüme, Inszenierung fand ich auch nett bis gut. Zum Teil, dass der Film trotzdem aussieht wie jeder x-beliebige Disney-Film, obwohl es kein Disney-Film ist, Universal. Oder das CGI, dann man sich dann doch fühlt wie in einem Marvel-Film zum Teil. Ja, also ich fand jetzt auch, dass er optisch mich jetzt nicht in eine Welt verzaubert hat, wo ich sage, hätte ich richtig Lust, wieder zurückzugehen. Ich fand es relativ generisch insgesamt, den Film, muss ich sagen. Und noch zur Länge, ich glaube, das Musical an sich geht ja auch nur 2,5 Stunden, oder?
Ja.
Also, und dass Teil 1 halt länger ist als das gesamte Musical, ist halt so, also finde ich absurd, warum muss man das so in die Breite ziehen? Ja.
Ja, das liegt vor allem daran, dass sie noch Sachen ergänzt haben und hinzugedichtet haben und vor allem von Elphaba die Vorgeschichte. Mhm. Es gab auch zwischendrin einfach sehr lange Stellen im Film, in denen nicht gesungen wurde, und dann war selbst ich wieder erstaunt. Ach ja, stimmt, die singen ja jetzt wieder.
Stimmt, aber tatsächlich für ein Musical fand ich es angenehm, dass das gar nicht so überstrapaziert war. Also die Songs haben mich nicht genervt.
Ja klar, aber wenn du natürlich, es sind genau die Songs aus dem ersten Akt auch, du halt von einer Stunde auf 2,5 Stunden,
ja, verstehe.
Das
ja.
verteilt sich natürlich ein bisschen. Ich gehe in den meisten Punkten tatsächlich wirklich mit dir mit. Ich glaube, dass ich dem Film doch vieles verzeihe. Ich meine, das Musical ist vor 20 Jahren am Broadway angelaufen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie alt das Buch schon ist. Mhm. Aber diese Thematiken sind definitiv noch aktuell, wie eh und je, die in diesem Film politisch oder auch gesellschaftlich angesprochen werden. Der Regisseur John M. Chu, finde ich, ich habe nicht so viel von ihm gesehen, aber er hat sich
Crazy
schon
Rich, Rich Asians, ne?
Ja, und ja. In the Heights. Und ich glaube, die Step-Up-Filme, da war er hier und da auch mit involviert. Er hat aber an sich ein Fable, glaube ich, für Charaktere, die Outsider sind und Stories, die um Outsider so ein bisschen handeln und sich durchkämpfen müssen, wo das natürlich super reinpasst. Ich finde, dass du merkst im Film an, wie viel Herzblut da reingeflossen ist, glaube ich, von allen Beteiligten, also vorneweg von dem Cast, also die Hauptbesetzung mit Cynthia und Ariana funktioniert wahnsinnig gut. Jeff Goldblum macht das, was er am besten kann, und spielt sich selbst.
Ja.
Aber er funktioniert irgendwie als Rolle des Zauberers wunderbar. Jonathan Bailey, mega gut. Der ist gerade auch, finde ich, extrem beschäftigt, passt da aber gut rein. Und auch, also auch wenn wir ihn nicht sehen, aber Peter Dinklage, selbst der kann gut singen. Dass dieser Film, und das hattest du vorhin auch schon angesprochen, es ist so viel echt einfach. Also dass die Sets sind nahezu alle gebaut worden. Ich finde, das sieht man, dass dieses Haptische, dass man in diese Welt eintauchen kann, selbst diesen Wald, ich habe ein Interview mit Cynthia gesehen, diesen verwunschenen Wald, in dem sie sind, als sie das Tier da aussetzen wollen, der ist wirklich gepflanzt worden und da haben sich wirklich Vögel eingenistet, die dann, wenn sie gesungen hat, mitgesungen haben.
Oh.
Also das ist wirklich irgendwie so diese komplette Welt, die auch so ein bisschen, die ja schon einfach was Fantastisches hat, finde ich, hat man richtig gut auf die Leinwand gebracht. Auch die, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Tulpen, die man um das Munchkin-Dorf extra angepflanzt hat, waren alle echt. Also das ist der Shot am Anfang gewesen, wo die Kinder durchrennen, um zu verkünden, dass die Hexe tot ist. Diese Tulpen waren wirklich echt und das ist der gleiche Set-Designer oder Produktionsdesigner gewesen, der auch für Interstellar die Kornfelder angepflanzt hat. Oh. Also das ist schon, da haben schon Rang und Namen, würde ich sagen, mit dran gearbeitet. Die Art und Weise, wie sie das Musical umgesetzt haben, finde ich tatsächlich gelungen, weil viele der Sets hattest du das Gefühl oder die Anmutung, das könnte auch auf einer Bühne spielen. Oder es ist so ein bisschen aufgebaut gewesen, nur dass du halt wirklich die 360-Grad-View haben konntest. Mhm. Und das fand ich sehr schön, dass man dem Ganzen treu geblieben ist. Dadurch verliert man aber natürlich, und das verstehe ich vollkommen auch als Kritikpunkt, du hast dadurch eine eingeschränktere Sicht, weil du die Emerald City siehst du eigentlich nur auf einem Platz, nämlich am Bahnhof. Und das war's. Aber diese Weite dieser Welt geht irgendwie verloren, weil du dann doch eher an einzelnen Schauplätzen bist, die örtlich begrenzt sind, aber eben aufgrund dieses Musical-Charakters, weil die Leute, wie du sie rein choreografierst, natürlich funktionieren müssen. Das hingegen, finde ich, ist, auch wenn ich es mit Wonka vergleiche letztes Jahr, echt gut gelungen, weil diese Szenen wirklich vollgepackt und vollgefüllt waren irgendwie mit Leben und Performance und du nicht das Gefühl hattest, da tanzen jetzt 20 Leute in den Straßen von Paris und der restliche Stadt ist leer.
Dann ja, das ist ein guter Vergleich eigentlich mit Wonka. Würde ich unterschreiben, dass der optisch, also das sich organischer anfühlt insgesamt in seinem Production Value. Ja.
Und das strukturelle Problem, das dieser Film hat, sehe ich tatsächlich genauso. Und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, den Film genauso zu teilen wie das Musical, weil wir einfach ein Jahr lang warten müssen, bis es weitergeht. Und dadurch hast du natürlich eine, also du weißt, 2,5 Stunden Film schaust du dir so an, schaust du dir auch im Musical macht man halt eine Pause rein, weil die Darstellenden halt auch ein bisschen durchatmen müssen, hauptsächlich, glaube ich. Aber dramaturgisch endet ja dieser Film auf so einem krassen Höhepunkt, der auch, finde ich, von der Inszenierung nochmal ein komplett anderes Level war als der Rest des Films. Dass die ersten 2 Stunden irgendwie so ein bisschen meh wirken lassen. Und das ist tatsächlich was ich dem Film wirklich negativ anrechnen muss, weil ich das echt ein bisschen, schade finde, dass du, so schön das ist, diese Vorgeschichte zu sehen, es vor allem auch für die Leute, die es kennen, weiß ich nicht, wo da jetzt der Mehrwert ist.
Ich finde es auch interessant, wie zurückhaltend sie im Marketing waren in der Hinsicht. Also, dass das Part One ist, wird ja so gut wie gar nicht kommuniziert. Also, ich wusste es dann zwar schon, als ich rein bin, aber und das steht ja auch direkt am Anfang da, oder? Nee, oder ist es?
Es steht,
im Opening Title steht es drauf, ne?
Im Opening Title steht es drauf, aber auf dem ganzen, also Marketingmaterialien tatsächlich haben sie es rausgenommen.
Ja, und das ist interessant, weil ich nicht weiß, ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, also ob man das verheimlicht, weißt du, nach dem Motto, ob das die Leute dann davon abhält, wirklich reinzugehen, weil sie wissen, da muss man nochmal in Teil 2. Ja. Aber ja, gehe ich mit, gerade auch emotional, wenn man, also das ist ja auch, also das ist ja der Turning Point der Geschichte sozusagen. Und auf dem Punkt, da gehst du raus, musst ein Jahr warten und dann gehst du wieder in den Film, wo du dich wieder reinfühlen musst. Wie hat es sich eigentlich gerade gefühlt? Ich weiß nicht, ob der Film macht dann wahrscheinlich einen Zeitsprung irgendwie, aber in Teil 2, ich weiß nicht, wie es im Musical ist, aber
ja, es ist, also
das also du hast es ja erarbeitet, diese Szene, 2,5 Stunden lang und jetzt bist du selbst wütend auf alle anderen, warum wurde sie ausgestoßen und musst du dann wieder zurückerarbeiten, wenn du Teil 2
ankommst. Und so eine 20 Minuten Intermission kriegt das hin, dieses Gefühl hochzuhalten, aber keine Ahnung, 365 Tage, in denen du halt was weiß ich was dazwischen noch alles schaust, ist, glaube ich, schwierig, dieses Hoch wieder mitzunehmen. Und das ist definitiv fraglich, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, weil sich das wirklich, also sie haben die Dramaturgie des Films einfach nicht angepasst und der für mich funktioniert die Dramaturgie halt so weit in diesem Film einfach nicht, dass er sich unvollständig anfühlt, aber weil es einfach auch nur die Hälfte eines Films wahrscheinlich ist und das wirklich, das ist unser Film, ich mache gerade mit den Händen was, was niemand von euch sehen wird, nur Matze, und schneidet den halt in die Hälfte und über beide funktioniert die Dramaturgie wahrscheinlich oder sehr gut wahrscheinlich, weil das Musical an sich, was hinten noch alles kommt, das wollen wir jetzt nicht spoilern, da passiert was, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der zweite halt dementsprechend komisch sein wird, auch weil dem halt der Aufbau vorne fehlt. Mhm. Auch noch ein Kritikpunkt tatsächlich von mir. Ich bin nicht unbedingt positiv aus diesem Film rausgegangen, tatsächlich, weil mir dieser 2000er Highschool-Humor am Anfang überhaupt nicht gefallen hat. Und ich, den fand ich, und der ist im originalen Musical nicht drinnen.
Das dachte ich mir auch während des Guckens. Warum sind wir in der American High School, wo wieder rumgebullied wird? Es gibt die neue an der Schule, die dann direkt gehänselt wird. Hat nur noch gefehlt, dass sie irgendwo am Spind steht und dann wird ihr Spind zugeschlagen. Und ja gehe ich mit.
Das ist wirklich, also dieser, keine Ahnung, Clueless, Mean Girls und sonst was, Humor, ja, passt irgendwie zu Ariana Grande und so weiter. Und man weiß ja auch, dass die diese Zeit sehr feiert, wenn man sich ihre Musikvideos anschaut. Aber ich irgendwie, es nimmt auch von den ernsten Themen weg. Denn an sich ist Wicked schon einfach von den Themen, die dieses Musical oder auch das Buch behandelt, einfach sehr erwachsen und nicht eigentlich für Kinder. Mhm. Das hat mich tatsächlich echt gestört. Auch das so, klar, ich glaube, wenn die singen in der Bibliothek oder sonst wo, es hatte hier und da einfach Highschool-Musical-Vibes, aber das muss man ja nicht haben. Also La La Land hat das auch hinbekommen, nicht kindisch zu wirken. Also es ist jetzt nicht der Musical-Part, der sowas so jung wirken oder kindlich wirken lässt. Und das war auch einfach dann der gleiche Joke mit dem Toss Your Hair einfach doch 4-5 Mal zu viel.
Ja, oh, stimmt, ja.
Das ist wirklich ein bisschen, also da hätte man sich, glaube ich, auch noch eine halbe Stunde bei dem Film einfach sparen können, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also vielleicht ist es natürlich auch dann Fluch und Segen, wenn man dieses die Vorlagen hat, ne, Musical, Filme, Bücher und so weiter. Und wenn man die gut kennt, ist man natürlich wahrscheinlich kritischer auch eingestellt. Ich kannte halt nichts. Dadurch, und auch bei mir, glaube ich, ist es dann Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich die Referenzen, die vielen nicht verstehe oder Anspielungen oder vielleicht eine Neuinterpretation von Dingen, die in den alten Materialien war, habe ich halt nicht mitbekommen.
Ja.
Und sowas kann ein Film ja auch schnell aufwerten, ne? Und gleichzeitig für dich wahrscheinlich dann auch, du hast dann das Vergleichsmaterial. Und ich schätze mal auch, dass das, weil der Film ist ja ein Ultra-Erfolg, vor allen Dingen in den USA. Und ich schätze mal, dass der in den USA auch kulturell ganz anders verankert ist. Also die Welt, meine ich. Ich schätze mal, dass man da damit viel eher in Berührung kommt, als wir in Europa. Und
ja,
also deswegen mit der Welt auch mehr anfangen kannst. Wobei der ja weltweit relativ erfolgreich ist.
Ja, also das ist immer noch, glaube ich, mit eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt. Das läuft immer noch am Broadway, immer noch am West End. In Deutschland läuft es aktuell, glaube ich, nicht. Aber da ist das ja auch, glaube ich, ein paar Jahre nach Broadway-Start adaptiert worden, direkt. Mhm. Und das kann definitiv sein. Ich meine, das hat, glaube ich, auch einen gewissen Kultfaktor schon, das Musical. Das hat so seine Stammzuschauerinnenschaft wahrscheinlich. Da ist es eben aber trotzdem, wie man eben an so einen Stoff rangeht, ich finde, dass man da trotzdem den richtigen Weg finden muss, auf das in dem jeweiligen Medium zu erzählen. Und das, glaube ich, funktioniert für mich einfach nicht so ganz. Ansonsten, die Referenzen waren sehr subtil. Ich meine, du kennst die nicht, aber die sind, finde ich, sehr schön eingebaut. Am Anfang sieht man ja, weil die Storys aber auch parallel laufen, wie Dorothy mit dem Löwen, den Tin Man, ankommen und über die gelbe Straße laufen. Dann eine Szene, die gar nicht im Musical ist, als der Zauberer zusammen mit Elphaba und Gelinda darüber entscheidet, welche Farbe die Straße haben soll. Das war dann wieder ein Humor, den ich irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen konnte und schöner fand. Und da gab es einfach sehr subtile Dinge, die Hommage auch an den Zauberer von Oz von 1939 gezollt haben, auch als Elphaba einmal durch dieses Kornfeld rennt und dann einmal so hochhüpft und im Hintergrund ist es ist, wie gesagt, super subtil. Im Hintergrund ist ein Regenbogen und wenn sie wieder landet, fliegen ein paar blaue Vögel aus dem Feld, was eben den Liedtext Somewhere Over the Rainbow, das ja das ikonische Stück auch von Judy Garland aus dem ersten Film ist, zitiert. Und dahingehend macht der Film schon vieles richtig, würde ich sagen. Aber stimmt, das hast du wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich weiß nicht sagen, Easter Egg ist es nicht. Die Hommage an die Originalbesetzung aus dem Broadway-Musical. Hast du mitbekommen, wo oder wann es war vielleicht, aufgrund der Reaktion des Publikums?
Verdammt, was war das denn? Ich erinnere mich an die Stelle. Also ich habe sie nicht vor Augen, aber ich erinnere mich an die Reaktion, wo ich wusste, okay, die Person müsste ich eigentlich... das war, wenn sie in der Stadt ankommen.
Genau.
Zwei Performer waren das.
Performerinnen. Genau, Idina Menzel, die man durch Frozen, glaube ich, die meisten wahrscheinlich dann auch kennen. Und ihre Counterpart war Kristen Chenoweth. Das war die Originalbesetzung von Elphaba und Gelinda. Und das fand ich sehr schön integriert, auch weil das so performancemäßig so, als würden sie ihre Rollen sozusagen an die beiden irgendwie übergeben. Sehr, sehr schön gelöst. Idina Menzel haut ja das sehr bekannte Riff, was wir am Ende von Defying Gravity auch von Cynthia Erivo nochmal hören, da kurz mit rein. Und ich weiß noch, dass ich zu irgendjemandem nach dem Film gesagt habe, dass sie das garantiert absichtlich gemacht hat und nie im Skript stand. Und siehe da, sie hat es einfach noch rein interpretiert. Ich glaube aber, dass das auch dieses Riff ist, glaube ich, nicht einfach zu singen und einfach so ikonisch. Und dann, wenn du für diese Rolle so bekannt bist, dann machst du das halt, glaube ich, einfach ganz gerne. Mhm. Und letztes Props, sie haben live am Set gesungen und das, finde ich, zahlt noch zur Echtheit mit bei. Das ist wirklich beeindruckend, selbst bei diesen Stunts. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen BTS-Videos geguckt hast.
Nee, gar nicht. Ich habe nichts gesehen.
Es gibt am Ende, wenn Elphaba Defying Gravity singt, macht sie wirklich einmal so einen kompletten Überschlag, während sie einfach singt. An einem Rig halt auf Besen. Es ist schon... Aber ja, zahlt alles einfach auf darauf ein, dass sich der Film einfach echt anfühlt. Und das ist auch was ich einfach gut finde, weil das viel zu viele Filme nicht mehr machen.
Also, ja, die Stelle, die mir am meisten hängen geblieben ist, ist die Nummer in der Bibliothek mit diesen rotierenden einzelnen Segmenten der Bibliothek da. Das war ganz witzig.
Ja, das ist
originell inszeniert, finde ich.
Ja, auch das war gebaut. Also das
ja, auch das hat man gesehen, dass da wirklich was passiert ist, genau.
Auch da noch ein kleiner Hinweis durch diese, oder was heißt ein Easter Egg, durch diese Treppen, die da drin waren und die sich gedreht haben. Und dass die runde Form, sieht man manchmal, dass da Oz steht. Auch sehr,
subtil. Hätte ich auch selbst sehen können. Ja, aber ansonsten in seinem Look, finde ich, der Film kann sich manchmal nicht so ganz entscheiden, ist er jetzt Musical-Verfilmung, ernsthafter Film, Bühne, offene Welt. Und in seinem generellen Look bleibt er doch eher auf der sicheren Seite, finde ich. Also ich gehe jetzt nicht raus und denke mir, dieses eine Bild. Und selbst das große Finale am Ende, da steckt schon wieder so viel CGI drin. Also ne, dieser Schlussshot mit ihrem langen Umhang, dann wie sie da schwebt, der ist ganz cool kadriert, aber es ist halt einfach 80% CGI und dann denkst du dir schon wieder,
Und meiner Meinung nach hätte man nach diesem Bild und dem Riff rausgehen müssen. Und da dann, also wenn dann, dann wirklich auf dem Höhepunkt enden. Mhm, aber dass man danach noch so ein weiter 3-4 Bilder zeigt, fand ich ein bisschen.
Mhm.
Ja, vor allem, weil dieser Shot sogar im Trailer schon drin war.
Echt?
Ah. Ja. Und das ist halt, ach, das ist ich meine, ja, also eigentlich müsste man auch, also wenn man das Musical gesehen hat, ich glaube, die Leute kennen eh die Story, dann weißt du, was da kommt und dass das halt dieses ikonische Bild ist, wo auch die komplette Bühne in ihren Umhang gehüllt ist. Ja. Wichtigste Frage zum Schluss. Würdest du dir Teil 2 nächstes Jahr angucken?
Ah, nee, nicht wirklich. Auch ein bisschen, weil man halt schon erahnen kann, wo es halt hingehen wird. Und auch sonst fand ich den Film halt nicht dahingehend überzeugend, dass ich Vertrauen habe, dass Teil 2 jetzt dramaturgisch sehr viel spannender sein wird und ein bisschen subtiler vielleicht und weniger also direkt inszeniert. So, ich musste mich während des Films halt wenig entscheiden, auf wessen Seite bin ich oder nicht. Es ist sehr klar vordefiniert, sehr schwarz-weiß und klar, es gibt eine Überraschung sozusagen, dass nicht alles, was gut erscheint, wirklich gut ist, sondern dass da auch Böses drin stecken kann, aber das ist jetzt nicht irgendwie.
Ja, irgendjemand müsste ja böse sein, wenn wir mit der, die als böse porträtiert wird, eigentlich die Gute ist und wir von Anfang an sympathisieren.
Genau. Ja, es ist so eine klassische Origin-Story eines Bösewichts sozusagen. Deswegen, nee, hat mich leider nicht überzeugt, zu sagen, Teil 2 muss ich auch machen. Ja.
Ich werde ihn, glaube ich, auch hauptsächlich wegen der Vollständigkeit anschauen, aber wäre es jetzt nicht Stoff, den ich schon kenne, den ich schon gut finde, wäre ich, glaube ich, auch nicht in den zweiten Teil nächstes Jahr gegangen. Aber wer weiß, vielleicht springt ja wieder jemand ab, dass zufälligerweise eine Karte für mich frei wird. Dann kommst du doch in den Genuss des zweiten Teils. An der Stelle würde ich mich dann noch ganz, ganz herzlich bei unserem Kinopublikum bedanken und dass wirklich niemand mitgesungen hat, auch wenn es wahrscheinlich vielen Leuten schwer gefallen ist.
Ja, aber wir hatten rechts von uns einen sehr jungen Flügel an der Seite, der voller Freude. Ich glaube, die haben den Film auch schon zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Die waren immer kurz davor.
Ja, dafür gibt es eine Sing-Along-Version. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland auch rauskommt.
Im Kino oder was?
Ja.
Ah.
Es ist sowieso interessant, dass dieser Film läuft in Deutschland in 3 Versionen. Auf Deutsch mit deutschen Songs, auf Deutsch mit englischen Songs und auf Englisch mit englischen Songs.
Ah, ja, okay.
Genau. Und in den USA läuft die, glaube ich, sogar schon, die Sing-Along-Version. Aber ich weiß gar nicht, ob die in Europa auch kommen wird.
Gut.
Gibt's noch was zum Jahresendspurt für die Feiertage zu empfehlen für die Watchlist?
Ich schließe an meine letzten Empfehlungen an, nämlich The Curse habe ich jetzt fertig geschaut und es lohnt sich wirklich bis zum Ende zu schauen, die vollen 10 Folgen, weil das Ende nochmal einen absurden Turn nimmt. Eine richtig coole Serie, also einer meiner Highlights dieses Jahr generell, so Filme und Serien. Ich bin froh, es jetzt angeschaut zu haben, weil es einfach frisch anders ist einfach als das, was man sonst zu sehen bekommt. Einfach ein bisschen weird so. Es gibt ein nettes Christopher Nolan Interview mit Nathan und Benny, also Safdie, die bei einem Screening zusammensitzen. Passiert auch nicht oft, dass Christopher Nolan, glaube ich, noch Serien guckt.
Von mir heute keine Empfehlung, aber vielleicht dann bedanken wir uns fürs Zuhören und hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?